Schönen guten Morgen. Nochmal vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier predigen zu dürfen. Das ist echt ein Privileg und für die Gemeinde ja auch immer so ein bisschen so ein Wagnis, sich so einen jungen Prediger zu holen, überhaupt wenn man mitten in so einer Predigtreihe ist und über so ein Thema wie über den Nick Vujicic auch zu sprechen. Mal gucken. Ich werde vielleicht gar nicht so viel über ihn als Person sagen oder über sein Leben, sondern mehr eigentlich auf das eingehen, was mich an ihm begeistert, nämlich diese Hoffnung und dieses kindliche Vertrauen, was er in sich trägt. Genau, später dazu mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich irgendwo im Gottesdienst bin und den Prediger noch nicht so gehört habe, muss ich den erstmal so anschauen, erstmal auschecken, mir so ein Bild von ihm machen. Finde ich ihn überhaupt gut oder nicht? Macht er einen guten Eindruck? Passt das, was er anhat? Wie sitzt die Frisur? Und ich finde, man braucht auch immer so ein bisschen Zeit, um sich an die Stimme zu gewöhnen. Vielleicht auch an die wilde Gestikulation oder den ein oder anderen Tick, den mal ehrlich gesagt jeder von uns auch so mit sich bringt. Ich glaube, an meine Stimme habt ihr euch so langsam gewöhnt. Mein Tick ist es, dass ich wirklich in der Gefahr stehe, schnell zu reden und manchmal auch ein bisschen undeutlich, wobei das nicht so ein Tick ist, sondern ich bin Schwabe und das ist so ein angeborener Defekt, den wir alle mitbringen. Spaß beiseite. Genau, was ich sagen will, ich möchte euch einladen. Ich möchte euch einladen, die Gedanken, die ich formuliert habe und die ich formuliere, mitzudenken, sie auf euer Leben zu übertragen. Erkenntnis ist immer Stückwerk und eine Predigt ist es sowieso. Und eine Predigt wird niemals der Fülle an Weisheit und Wahrheit, die Gott für uns und die vor Gott für euer Leben bereithält, gerecht. Daher versuche ich auch gar nicht alles zu sagen, sondern ich bitte euch, diese Gedanken zu ergänzen, weiterzudenken, weiter zu forschen und dran zu bleiben. Und wenn ihr sie auf eure Situation übertragt, werdet ihr feststellen, diese Gedanken sind nicht einfach nur schwarz und weiß. Jeder von uns nimmt gewisse Wahrheiten anders wahr, als dass es andere tun und geht auch damit anders um. Und das ist auch gut so, denn jeder von uns steht absolut an einem anderen Punkt in seinem Leben. Und das ist auch was ich an unsere Gemeinden so liebe. Wir sind eben keine Einheitsbrühe. Wir sind nicht so, dass jeder nur zwischen 18 und 30 bei uns eintreten darf und dann auch nur, wenn er stylisch aussieht und von Church, Youth und Jam Sessions spricht. Nein, wir sind unterschiedlich. Wir sind jung und wir sind alt, wir sind Akademiker und Handwerker, wir haben Familien und wir sind Singles und wir sind fröhlich oder traurig. Wir sind ein Teil der Gemeinschaftsbewegung und ich glaube, was ich von dieser Gemeinschaftsbewegung verstanden habe, ist, dass es Unterschiede geben darf. Denn wir sind unterschiedlich und das ist was Wunderbares. Und für uns alle hat Gott heute Morgen etwas parat, was er uns weitergeben möchte. Und dafür würde ich noch gerne kurz mit uns gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir für den Gottesdienst. Danke für das Privileg, uns diese Zeit nehmen zu dürfen, rauszukommen aus unserem Alltag, uns Gedanken zu machen, uns einfach auch von dir füllen zu lassen. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass du Worte der Wahrheit sprichst und ja, dass du unser Herz voll machst mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe für uns und für unser Leben. Amen. Vielleicht am Anfang noch kurz was, wie ich zum Glauben gekommen bin. Meine Kindheit war geprägt von einer traditionell evangelischen Kultur. Das heißt, ich bin getauft worden und wir sind auch regelmäßig in die Kirche gegangen, nämlich immer an Weihnachten und an Ostern. Ansonsten hatte ich mit Glauben überhaupt nichts am Hut, meine Familie auch nicht. Und ich bin irgendwie in meine jungen Jahre durch einen extrem charismatischen Hauskreis, ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, aber irgendwie war ich da plötzlich und habe Jesus kennengelernt. Und da gab es echt wilde Geschichten, was wir da alles so gemacht haben und kann ich euch dann auch später mal erzählen. Aber Fakt ist, ich habe in diesem Hauskreis Jesus in mein Herz erlebt und gespürt und ich habe gemerkt, da ist etwas, da ist mehr. Ich wurde gerufen und mein Leben hat sich auf eine Art verändert, wie ich es damals niemals gedacht hätte. Nicht punktuell an einem Ort oder in einem Moment, sondern kontinuierlich mit Höhen und Tiefen. Und ich habe gemerkt, wie plötzlich was in mein Leben kam, was ich bis dahin noch nicht kannte. Eine Dimension, die ich so noch nie gedacht hatte, vor allem aber auch noch nie gefühlt hatte und gespürt hatte. Fragen über mein Leben und das Sinn des Lebens und also solche Dinge waren irgendwie gelöst. Nicht unbedingt beantwortet, aber gelöst. Und ich habe verstanden, warum ich auf der Welt bin, wohin mit meiner Schuld und mit meinen Fehlern, weshalb Jesus für mich sterben musste. Und ich hatte ein Feuer, und in einer Freude in mir, meinen Freunden und mit meinen Mitmenschen von diesem Jesus zu erzählen. Aus Dankbarkeit. Völlig egal, was es kostet. Die Sehnsucht, diesem Jesus näher zu kommen, war so stark, dass es gar keine Frage war, was der Preis dafür überhaupt ist. Ich war begeistert von ihm und ich wollte unbedingt allen Leuten, allen Freunden weiter erzählen und ihnen vor allem auch klar machen, dass Christen nicht so uncool sind, wie man das vielleicht damals gedacht hat oder wie es vielleicht heute immer noch Leute denken. Aber vor allem, dass sie einen Schatz haben, der so viel mehr wert ist als alles andere, was ich bis daher gesehen und erlebt hatte. Und ich war damals in der Schülerband und hatte so, ich habe mal Schlagzeug gespielt, kann es aber nicht mehr gut. Und ich hatte mit ein paar Leuten damals die Idee, hey, lass uns doch eine Band gründen. Also das war damals total modern, jeder wollte in einer Band sein. Und so haben wir auch gedacht, komm, wir gründen eine eigene Band. Und ich dachte, hey, wie voll die gute Möglichkeit. Ich frage in der Gemeinde an und dann können wir die Räumlichkeiten als Proberaum nutzen. Und da ist Schlagzeug und Klavier und Technik und alles ist da. Und dann habe ich denen schon gesagt, ne, wenn wir das machen, dann müsst ihr halt auch ab und zu mal ein paar christliche Lieder spielen oder im Gottesdienst und so. Und dachte, ja, vielleicht, wer weiß, kommen sie dann auch so mit in die Gemeinde. Meine Freunde waren super begeistert, die hatten damit gar kein Problem, die wären sofort dabei gewesen. Aber als ich die Idee meiner Gemeinde erzählte, waren die eben nicht so begeistert, weil sie gemeint haben, naja, Proben unter der Woche könnten ja die Nachbarn stören. Ein anderer Moment, an den ich mich irgendwie schmerzlich zurückerinnere, war, als ich mit einem erfahrenen Christen, der seit Jahren dann auch in die Gemeinde geht, über den Glauben gesprochen hatte. Und ich habe ihm erzählt, wie ich mir Gemeinde vorstelle und wie ich mir Gemeinschaft vorstelle, wo wir einander begegnen, wo wir in Wahrheit auch schwach sein dürfen, wo wir unsere Sünden uns gegenseitig eingestehen können. Und ich habe bestimmt viel gesagt, was überhaupt keinen Sinn macht und wirklich aus so einem jugendlichen Leichtsinn heraus entstanden ist. Nur die erste und einzige Reaktion auf meine vielleicht naiven Vorstellungen war, diese Illusion von so einer Gemeinde habe ich schon lange aufgegeben, weil es einfach nicht realistisch ist. Und natürlich gibt und gab es auch in meinem Leben viele Momente, die mein Glauben und die mein Nachfolgen und mein Leben positiv gestärkt und geprägt hatten. Aber es gab auch die anderen Momente. Die Momente, in denen du das Gefühl hast, festzustecken, wo du keine Hoffnung mehr findest, wo du nicht mehr weißt, wie es überhaupt weitergehen soll. Und zu solchen Begegnungen und schmerzlichen Erfahrungen kommt dazu, dass man älter wird. Und plötzlich muss man sich Gedanken machen über Sicherheiten. Ob neben der Haftpflicht, der Unfall, der Lebensversicherung vielleicht auch noch die Berufsunfähigkeitsversicherung notwendig ist. Über monatliches Einkommen, ob es auch dann reicht, wenn ich nur 25 brutto verdiene, da ja andere in meinem Alter vielleicht sogar im sechsstelligen Bereich schon sind. Man muss über ein Haus nachdenken, wo ich es baue, wie ich es baue und vor allem mit welchen Materialien ich es baue und welchen Zinssatz ich dann von der Bank bekomme. Und natürlich, wie ich fürs Alter vorsorge, denn mal ehrlich, wer glaubt, ohne eine private Altersvorsorge durchzukommen, ist auch ziemlich naiv. Und dann, wie in meinem Fall, studiert man Theologie und man bekommt geniale Tools an die Hand, wie Gemeinde funktioniert, welche rhetorische Handgriffe man verwendet, welche Strategien man fahren muss, dass man mit 3 Punkten predigt und wie eine PowerPoint auszusehen hat. Man lernt, wie trinitarisches Gebet funktioniert und dass auswendig gelernte Bibeltexte unsere theologische Kompetenz unterstreichen. Und dann stehst du mitten im Leben und der Stress nimmt zu. Man beginnt sich mit anderen zu vergleichen und klar freut man sich, wenn die anderen Erfolg haben und sich wieder ein neues Auto kaufen können oder den Urlaub eben nicht auf Malle machen, sondern in Südamerika. Aber warum nicht ich? Was mache ich falsch? Kann ich es nicht? Schaffe ich es nicht? Strenge ich mich zu wenig an oder bin ich einfach nicht begabt genug? Habe ich falsche Entscheidungen getroffen? Ist mein Job der falsche? Ist meine Familie das Problem? Würde es mir besser gehen, wenn, ja, wenn doch meine Frau, mein Mann, die Kinder, die Politik, die Generation, die Medien, wenn doch nur. Und so schnell stehen wir in der Gefahr, dass unser Feuer für Jesus, für Gemeinde, für meine Nachbarn, meine Freunde, die Jesus noch nicht kennen und für Gebet und das Wort Gottes, dass diese Freude und diese Hoffnung in den Sorgen des Alltags und der Strukturen der Welt erlischt und die Banalität des Alltags uns einholt. Und wir anfangen so lala, halt so funktionieren, anstatt leidenschaftlich der ersten Liebe nachzufolgen. Vielleicht etwas überspitzt und bei dir ganz anders oder auch nicht. Ich zumindest komme in meinem Leben öfters an solche Punkte, an denen ich glaube, der Ausweg liegt daran, ist auch ohne Gott eigentlich ganz gut hinzubekommen. Ich bin hauptamtlich, ich meine, es ist mein Job, Bibel zu lesen und ich bekomme Geld fürs Beten. Wie viel mehr müsst ihr manchmal in eurem Alltag in der Gefahr stehen, den Alltag auch ohne Gott zu gestalten. Und das Problem darin ist, es scheint oftmals auch ganz wunderbar zu funktionieren. Man bekommt es ja hin, man weiß ja, wie es funktioniert. Und es scheinen so gute Wege zu sein, die wir gehen können. Auswege, die uns aus dem tristen Alltag befreien. Hier mal etwas Party machen, hier Trash-TV, hier mit Schokolade, mit Anerkennung, die Aufmerksamkeitslöcher, die wir alle haben, zustopfen. Und klar funktioniert es. Aber doch immer nur so lange, bis wir wieder die Leere in unserem Herzen spüren und du dich fragst, wo ist meine Leidenschaft nur geblieben? Und warum du plötzlich anfängst, dir einen Job zu wünschen, für den du auch gerecht bezahlt wirst und es nervt, Überstunden zu machen, den Haushalt zu schmeißen und dafür nicht mal die entsprechende Anerkennung zu bekommen. Und ich glaube, an diesem Punkt geht es uns alle ähnlich. Ob wir Nick Vujicic heißen, ob wir hauptamtlich sind oder ehrenamtlich, auf dem Bau oder im Büro, ob Familienmutter oder Businessfrau, ob 20, 40, 60 oder 80, ob Rentner oder voll im Beruf. Wir alle haben eine Sehnsucht und ein Bedürfnis, welches wir allzu schnell versuchen, mit den Dingen, die uns umgeben, zu stillen und vergessen, was der Kern dieser Sehnsucht eigentlich ist. Ich möchte euch einen Bibeltext mitgeben, der mir gerade in solchen Situationen extrem hilft und mich ermutigt und auch neu herausfordert, an diesem Jesus dran zu bleiben und meine Hoffnung, mein Vertrauen ganz in Gott zu setzen. Er steht in Matthäus 18, die Verse 1 bis 4. Dort heißt es, zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist doch der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte das mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie das Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Ein Bibeltext, der mir früher gar nicht so wichtig war oder den ich manchmal so ein bisschen belächelt habe. Okay, wie die Kinder sollen wir sein. Aber schauen wir mal genauer hin, worum es hier geht. Merken wir ganz schnell, dass die Dringlichkeit und die Wichtigkeit von dem, was Jesus hier sagt, immens ist. Es geht hier nicht irgendwie um einen coolen Trick auf dem Wasser zu laufen oder Wasser in Wein zu verwandeln oder Blinde zu heilen zu können. Es geht nicht um Erfolg oder Gesundheit. Es geht um den Zugang ins Himmelreich. Jesus spricht davon, dass es sein kann, dass ihr, und damit sind wir alle gemeint, unter gewissen Umständen eben nicht ins Himmelreich gelangen können. Es sei denn, dass wir umkehren und so werden wie die Kinder. Das ist die Antwort Jesu auf die Frage seiner Jünger. Umkehren und so werden wie die Kinder. Und ich finde sie schon irgendwie lustig, also die Jünger. Denn was sie sagen, sind so menschliche Gedanken. Denn was fragen sie Jesus? Herr Jesus, was muss ich tun, um der Größte im Himmelreich zu werden? Wer von uns wird es sein? Oder was muss ich tun, um bei dir irgendwie noch beliebter zu sein, um noch höher aufzusteigen in der Skala der beliebtesten Jünger Jesu? Doch anstatt auf die Frage einzugehen oder die Jünger zurechtzuweisen, dass es keine To-Do-Liste gibt, die sie abarbeiten müssen, geht er erstmal nicht auf das ein, was sie nach außen hin tun müssen oder können, sondern das, was in ihrem Herzen ist, das, wer sie sind, ihre Person. Nicht erfolgreich, zielstrebig, aktiv, dominant oder getreu dem Lebensmotto meiner Herkunft, Schaffer, Schaffer, Häuslebauer. Nein, es geht eben gerade nicht darum, was sie tun, sondern es geht darum, was sie und was wir sind. Der Ausweg oder den Weg in den Himmel führt eben nicht durch Aktivismus dorthin, sondern durch eine Wesenseigenschaft. Und das ist die Tatsache, dass wir so sein sollen wie Kinder. Kindlich, hilfsbedürftig, abhängig, bis zu einem gewissen Grad auch unselbstständig. Aber eben auch, und das finde ich an Nick so toll, vertrauensvoll. Dankbar, fröhlich, leicht, offenherzig. Und für uns heute Morgen möchte ich eine Eigenschaft von Kindern noch mal genauer anschauen. Und das ist die Unfähigkeit von Kindern, zu wissen, was nicht möglich ist. Oder positiv ausgedrückt, die Hoffnung zu haben, dass alles möglich ist, mit allem zu rechnen. Denn wir Erwachsene, wir wissen sofort, was geht und was nicht, was möglich ist und was unmöglich ist. Wir üben uns darin zu erkennen, was wie viel Nutzen hat und mit welcher Wahrscheinlichkeit wir im Job Erfolg haben werden oder die Kindererziehung besonders gut funktionieren wird und wir die Größten letztlich sind. Und Jesus weist uns zurecht und sagt, nein, wie die Kinder sollt ihr sein. Kinder scheren sich nicht über Realisierbarkeiten. Sie machen sich auch keine Gedanken, welche Auswirkungen es auf sie hat. Wenn sie Schokolade sehen, dann wollen sie die auch einfach haben. Sie scheren sich nicht um die Folgen. Sie laufen drauf los und riskieren dabei oftmals Kopf und Kragen. Sie bauen Baumhäuser und haben das Gefühl, in einem Schloss zu wohnen. Sie hüpfen von Sofa zu Sofa, weil der Boden Lava ist. Sie wollen Piloten, Krankenschwestern und Superhelden werden. Kinder sind Träumer. Und so soll unsere Nachfolge sein, Jesus. Das heißt Christsein? Kindlich? Unvernünftig? Träumerisch? Riskant? Und Jesus sagt ja. Es ist eben auch ein Teil unseres Glaubens. Und da spielt es erstmal überhaupt keine Rolle, wie alt wir sind. Vielleicht denken wir, wenn wir so hören, ja, wir sollen sein wie die Kinder, und für einen Senior ist es so viel schwerer, so zu sein wie ein Kind, weil ja der Abstand zur eigenen Kindheit mit den Jahren ja auch immer mehr zunimmt und man gelernt hat, wie es funktioniert, erwachsen zu sein. Und dennoch, also ich habe Senioren kennengelernt, die waren die größten Kindsköpfe überhaupt. Und es ist wunderbar, ihnen dabei zuzusehen. Und ich denke mir, vielleicht ist es irgendwie auch so eine Leichtigkeit, die wieder zurückkommt im Alter, wenn so die Verantwortung für Job und Geld und Familie auch ein bisschen nachlässt. Ich glaube, es ist ein Schatz, der wieder zurückkommen kann. Ich weiß es nicht. Aber ich frage mich und ich möchte dich fragen, wo ist dieses kindliche Vertrauen in uns? Wo ist der kindliche Leichtsinn, alles träumen zu können? Wo ist das Vertrauen, dass auch ein Mensch ohne Arme und Beine in der Lage ist, Skateboard zu fahren oder im Meer zu surfen? Und bei dir ist es vielleicht was völlig anderes, was für dich unmöglich scheint. Dass du nicht wagen kannst, weil es doch nicht vernünftig, sicher und rational nachvollziehbar ist. Aber weißt du was? So what? Ich meine, wenn jemand träumen kann, dann sind es doch wir Christen. Weil unsere Träume nicht irgendwie in einem Traumfänger hängen bleiben, weil sie nicht in einem luftleeren Raum verschwinden. Unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Visionen, unsere Sehnsüchte, sie alle haben einen Adressaten, für den die Erfüllung unserer Träume sogar möglich ist. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich Jugendarbeit mache und warum ich Jugendarbeit so sehr liebe. Weil wenn du anfängst, mit Jugendlichen zusammenzusitzen und zu träumen, wie Reich Gottes in dieser Welt aussehen kann, dann nicht gleich einer kommt und dir sagt, wie es funktioniert, beziehungsweise dass es ja so überhaupt nicht funktionieren kann. Vielleicht nicht gleich einer sagt, was realistisch ist und was geht und was eben auch nicht. Vielleicht ist es nicht realistisch und macht für unseren Verstand keinen Sinn. Aber wir reden hier doch vom Himmelreich, vom Reich Gottes. Und bitte versuch mal, das Himmelreich zu benennen, zu beziffern, einen Ort dafür festzulegen. Denn vielleicht ist das Himmelreich erstmals viel mehr ein Gefühl als ein Gegenstand oder ein Ort, den ich so beschreiben kann mit Zahlen, mit Fakten. Jesus selbst, er versucht das Himmelreich immer wieder seinen Leuten zu erklären und die Art, wie er das macht, fasziniert mich. Er erklärt es nicht, wie ein Lehrer seinen Schülern etwas erklärt, mit Logik, mit Fakten, mit schlüssigen Argumenten. So lernen wir Mathe, Sprachen, Gemeindebau, Informatik und Rechnungswesen. Aber mit dem Himmelreich scheint es irgendwie anders zu funktionieren. Nicht systematisch, nicht datiert und nicht sichtbar und doch so gegenwärtig, so real und so klar. Denn die Gleichnisse Jesu über das Himmelreich sprechen unsere Gefühle an, deine Seele. Etwas in unserem Herzen beginnt sich zu freuen, wenn wir davon hören. Wie ein Schatz im Acker, wie eine Perle, ein Ort, an dem Jesus zu Hause ist, wo Sünder ihren Platz haben, wo Menschen sich begegnen, wo Menschen miteinander lachen und weinen dürfen. Ein Ort, wo Freiheit herrscht und wo wir Gott anbeten und ihm die Ehre bringen, die er verdient. Wenn das Himmelreich also nichts ist, was wir verkaufen können mit Verstand und Vernunft, wie viel wichtiger ist es dann für uns als Gemeinden und für unsere Jugendarbeiten, für unser Leben überhaupt als Christen, dass wir anfangen zu träumen, so wie Kinder es tun würden? Ich möchte gerade noch was zur Jugendarbeit sagen, weil es mir wichtig ist und ich finde, es passt eigentlich auch ganz gut in dieses Thema hinein. Ich komme jetzt ja durch meinen Job bedingt auch immer wieder so ein bisschen in Gemeinden und rede mit den Leuten in Gemeinden und mit Pastoren und ich höre oft, wie Gemeindeleute und Pastoren sagen über die Jugendlichen, dass sie so unzuverlässig sind. Dass sie sagen, ach, in unseren Gemeinden, da fehlen die Mitarbeiter, uns fehlen die Jugendlichen und generell ist es so eine Generation, die so motivationslos ist. Und da ist auch dass auch eine gewisse Art der Hoffnungslosigkeit in den Gemeinden. Ich weiß nicht, wie es euch hier in Alzey damit geht, aber bei vielen höre ich es und die Gründe dafür, die sie benennen, sind dann die sozialen Medien oder der Individualismus. Tatsache ist, es gibt im Moment eine ausführliche Studie über christliche Jugendarbeiten in der heutigen Generation. Und da kommt ziemlich deutlich raus, Jugendliche haben Bock, was zu machen. Und diese Jugendliche, die was anpacken, haben wir in unsere Gemeinden, die Extrovertierten, die Aktiven, die Lauten, die Anpacker. Und ich möchte euch motivieren, diese Jugendliche ranzulassen. Und dabei geht es nicht ohne Anleitung, ohne Motivation. Jugendliche müssen angeleitet werden. Sie müssen auch beschützt werden, aber nicht so, dass wir als Erwachsene ihnen sagen, wie es läuft oder wie es zu laufen hat, sondern dass sie sich darin auskennen, dass sie sich darin austoben dürfen. Und dabei kommt oftmals eine ganze Menge Schrott dabei raus. Aber es ist ihr Schrott. Und sie werden daran wachsen. Und irgendwann werden sie die Gesellschaft prägen und in Familien, Beruf Verantwortung übernehmen. Und als Gemeinde haben wir diese unglaubliche Möglichkeit, ihnen ihre Träume zu lassen. Ihnen helfen, Fehler zu machen und weiterzugehen. Wir haben die Möglichkeit, unser Wissen darüber, was richtig ist und was falsch ist, nicht zu predigen und moralisch vor Reden zu schwingen, sondern es selbst einfach zu leben. Selbst das Richtige zu tun und es wagen, mal mit ihnen, mit den anderen, mit ihnen zu träumen vom Himmelreich, von Jesus, vom Evangelium und von der Schönheit der Braut Christi, unserer Gemeinde. Wir sind auch beim ECJA gerade dabei, so ein Projekt zu starten, das es Jugendlichen ermöglichen soll, und das ist so meine Vision, mein Herzensanliegen auch für den Jugendverband. Wir wollen Jugendliche aufnehmen und ihnen so einen Rahmen schaffen, einen Rahmen der Freisetzung, wo sie genau das tun können, in Gemeinschaft. Nicht alleine, sondern in Anleitung, wo sie träumen dürfen, wie Gemeinde funktionieren kann, wie Gemeinde aussieht im 2020 und in den nächsten Jahrzehnten. Und ganz ehrlich, wir haben diesen Traum und diese Vision und wir haben noch nicht so wirklich einen Plan, wie wir das angehen und noch kein Strategiepapier, wie wir das bewerkstelligen können, woher die Zeit dafür kommt, welche Leute mit dabei sind und natürlich, woher wir das ganze Geld dafür bekommen, wenn wir zum Beispiel jetzt ein neues Gebäude benötigen. Aber wir trauen es uns zu träumen und das ist nicht immer einfach, denn man stößt dabei oftmals auf eine ganze Menge Gegenwind und ihr kennt sie vielleicht. Die Kritiker, die Spielverderber, die Nörgler, die, nein, so kann man das aber nicht machen. Diejenigen, die dich erstmal ausbremsen und das Gefühl haben, sie tun dir noch einen Gefallen dabei. Aber wie sollen wir bitte mit Gott über Mauern springen? Wie sollen wir Berge versetzen, wenn wir einander nicht anspornen, loszurennen, loszuspringen? Wenn wir erstmal jemand sagen muss, das geht sowieso nicht. Natürlich geht es nicht. Es geht nicht, ganz alt sei für Jesus zu gewinnen. Natürlich ist es dumm, keine finanziellen Rücklagen als Gemeinde zu bilden. Natürlich kann das voll nach hinten losgehen, seine eigenen persönlichen Sicherheiten aufzugeben. Natürlich macht es keinen Sinn, einen unerfahrenen Jugendlichen ins Leitungsteam zu holen, natürlich. Aber Fakt ist doch, wir glauben nicht an einen natürlichen Gott, sondern an einen übernatürlichen und der nennt sich unser Vater. Und ich glaube, das ist eine Wahrheit, die Nick erkannt hat. Mit diesem Gott, mit diesem übernatürlichen Gott sind einfach alle Dinge möglich. Und das ist möglich zu träumen von Dingen, die vielleicht erstmal so unmöglich erscheinen. Ich möchte noch zuletzt auf den Vers 4 des Textes eingehen, wo es heißt, wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Denn schließlich und zuletzt geht Jesus noch auf die Frage seiner Jünger doch noch ein. Nachdem er nämlich klar gemacht hat, wie die Herzenshaltung von ihnen sein soll, wie das Himmelreich sich anfühlt und worum es geht, wenn Jesus davon spricht, nachdem er uns ermutigt zu werden wie die Kinder, geht er in Vers 4 darauf ein, dass es die Erniedrigung bedarf, um wahre Größe im Himmelreich zu erlangen. Und wenn Jesus von Erniedrigung spricht, dann hat es nichts mit einer Rangordnung zu tun oder mit einer Wertung, sondern mit einer Abhängigkeit. Sind wir nämlich bereit, unsere Abhängigkeiten alleine an Gott festzumachen? Sind wir bereit, unsere eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten mal hinten anzustellen, um über unsere eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten hinauszuragen? Und dafür brauchen wir Vertrauen. Dafür brauchen wir kindliches Vertrauen. Ein Vertrauen, das bereit ist, auf eine Herausforderung einzugehen, die doch noch so ausweglos erscheint. Ein Vertrauen, das es ermöglicht, mit anderen über unsere Hoffnung zu sprechen, die in uns lebt. Ein Vertrauen, das es uns möglich macht, vielleicht sogar ausgelacht zu werden, verspottet zu werden, benachteiligt zu werden, Ein Vertrauen, das wie ein Kind aber beim Anblick seines liebenden Vaters ein Lächeln ins Gesicht bekommt, seinen Kopf erhebt, seinen Körper aufrichtet und beginnt, das Unmögliche möglich zu machen. Das wünsche ich uns und das wünsche ich euch als Gemeinde, als Familien in eurem Leben, dass ihr mit diesem Vertrauen durch den Alltag geht, mit dieser Hoffnung, die von Gott herkommt. Amen.